Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, wir feiern heute ein Jubiläum.
Liebe Katrin, ja, ich habe es aus Versehen bereits im vorigen Podcast gefeiert. 250 Podcasts haben wir schon aufgenommen.
Also, je nach Zählung.
Ja, es ist wahrscheinlich heute die 250. Folge.
Ja. Laut meiner Zählung. Aber es ist ja schön, man kann ja ruhig zweimal feiern.
Natürlich, wir feiern halt. Bei 250 kann man schon feiern.
Genau. Und man kann ja auch zweimal feiern, weil wir ja ein 2-in-1 Podcast auch sind. Also in diesem Kanal hier, Klassik für Taktlose, gibt es ja eigentlich zwei Podcasts gleich zu finden, unseren gemeinsamen, Klassik für Taktlose eben.
Kaufen Sie zwei, dann wird es billiger, nicht?
Ja, genau. Und dann gibt es noch die Musiksalon-Folgen, die du alleine bestreitest. Ja, und ich denke mal, jetzt zum 250er Jubiläum könnte man ja auch kurz noch einmal ein bisschen was darüber erzählen, wie das eigentlich zustande gekommen ist.
Ja,
kannst
das können wir gerne
erzählen. Erinnern?
Ich kann mich sehr gut erinnern und wenn ich mich erinnere, dann muss ich sagen, wir hätten ja noch viel mehr Folgen. Allerdings haben wir in einem rätselhaften Abschuppungsprozess ungefähr 60 bis 70 Folgen verloren, die ursprünglich einmal als Musiksalon, also mein Solo-Podcast, aufgenommen worden sind. Und dazu kann ich sagen, das ist entstanden definitiv am ersten Tag des großen Lockdowns, 2020 war das, glaube ich. Mhm. Da habe ich den damaligen Chefredakteur Rainer Nowak in der großen Krise, die wir da hatten, weil keiner hat gewusst, was passiert jetzt, wie geht's weiter. Es war also, das können ja alle, die es erlebt haben, lebhaft nachvollziehen, wie das wirklich war. Und wir saßen alle zu Hause und ich habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, du, bevor mir jetzt langweilig wird, ich mache jetzt jeden Tag einen Podcast. Daraufhin hat er gesagt, super, wunderbar. Und dann habe ich wirklich innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, 60 Podcasts produziert. Die stammten allerdings auf einem anderen Server damals.
Ja.
Und den haben wir irgendwann einmal abgeschaltet und keiner hat mehr daran gedacht, dass da ja 60 Podcasts drauf. Und ich, wie ich mal bin, ich habe es nicht kopiert. Also die schwirren irgendwo im Nirvana, ach, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ritter.
Wenn Sie irgendwo einen finden, schicken Sie uns zu.
Das ist ja echt schade.
Ja, na gut.
Vielleicht werden die irgendwann noch rekonstruiert. Und
also wir hätten schon weit über 300. Ja.
Dann wären wir
aber
schon
wie
weiter.
Auch immer. So ist es entstanden eigentlich.
Ja.
Und dann war eine kleine Pause, weil dann hat das Leben ja wieder ordentlich begonnen. Und da wurden dann produziert unsere großen, was wichtig wird.
Ja, unser Flagship-Podcast von
genau.
Der Presse. Ja.
Und da war die Idee, wollen wir nicht diesen Podcast wieder aufnehmen?
So richtig, mit einem Kanal und auf allen Podcast-Plattformen.
Genau, ja,
so genau das war dann. Im Sommer 2022.
Mhm.
Und da haben wir dann eben gleichzeitig mit den Klassik für taktlose Folgen begonnen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es zu der Idee gekommen ist, dass wir uns beide da auch zusammen ins Studio werfen. Ich kann mich nur vage erinnern, dass wir da mal bei einem Getränk in einem Gartenlokal gesessen sind. Und
richtig.
Am Ende war es ja. Dann klar, dass wir es machen.
Ja, also das ist wahrscheinlich mehr als ein Seidelbier gewesen und dann sind wir auf die verrückte Idee gekommen, das zu machen. Und das war fein, weil dadurch hat das eine ganz neue Farbe gekriegt, auch für mich urspannend. Das Kompliment muss ich dir machen, liebe Katrin.
Danke,
weil das
Willi.
Ist immer, ich entdecke immer selber wahnsinnig viel, wenn du mir ein Thema vorschlägst und das kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht. Wir kommen da...
Das kannst du ja auch wirklich sehr gut. Das,
relativ
das Klassik aus dem Nähkästchen
herauszaubern. Aus dem Nähkästchen plaudert, ja. Das ist eigentlich immer so entstanden, dass du dann gesagt hast, das könnte man nicht machen. Dieses oder jenes Thema. Und dann haben wir uns geeinigt auf ein Thema und ich habe mir so ein bisschen angeschaut, was es zu dem Thema, was ich dazu weiß oder weiß, wo ich es finde. Und du hast dich vorbereitet auf von der anderen Seite sozusagen dich genähert immer. Und das funktioniert ja bis heute, dass du rausfindest, was findet man raus, wenn man es wissen will.
Ja, und was findet man vor allem nicht heraus und was sind sozusagen die naivsten Fragen, die man stellen könnte, auf die man noch keine Antwort findet. Also
ja,
ich finde das Schöne daran
das
und
fein,
was mir auch so Spaß macht, ist, dass das Entdecken so im Vordergrund steht. Und für mich selber war das eine wahnsinnige Entdeckungsreise in diesen letzten fast 4 Jahren mittlerweile.
Ja, für mich auch, weil ich einfach anders gefragt werde, als ich mich selber frage normalerweise, logischerweise.
Ja.
Und das eröffnet mir auch neue Zugänge.
Also vielleicht kann man da nochmal kurz für alle, die unseren Podcast noch nicht so lange kennen und erst, also vielleicht noch nicht ganze 250 Folgen lang dabei sind, vielleicht noch kurz mal erklären, was diese beiden Podcast-Schienen unterscheidet und ausmacht. Also in Klassik für Taktlose nähern wir uns einsteigerfreundlich der Welt der klassischen Musik. Wir versuchen eben gemeinsam zu entdecken. Wir gehen Dingen auf den Grund, die oft als gegeben wahrgenommen werden. Wir setzen nichts voraus, wir fragen wirklich nach den Basics. So, warum war Mozart jetzt eigentlich so spannend und was konnte Karajan, was andere Dirigenten nicht konnten? Und wir suchen Verbindungen zur Popkultur, zum Zeitgeist, zu all dem, wo man die Klassik gar nicht vermuten würde.
Ja, aber das war für mich auch wahnsinnig spannend. Also zum Beispiel Bohemian Rhapsody. Ich glaube, es ist auch mit Abstand eine der meistgehörten Folgen.
Das war eine sehr, sehr beliebte Folge und es ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Also wo wir Bohemian Rhapsody von Queen seziert haben und analysiert. Und ich finde, da ist aufgegangen für mich das, was im Idealfall unsere Klassik für taktlose Folgen erreichen sollen. Das hat da irgendwie funktioniert optimal. Dieses Aha-Erlebnis, dass man draufkommt, dass eben dort, wo man klassische Musik gar nicht vermuten würde, dass sie dort auch weiterlebt und sehr, sehr präsent ist. Und in dem Fall bei Bohemian Rhapsody eben in einem Lied, das in meinem Umfeld zumindest sehr gern zu später Stunde aus voller Kehle in emotionalen Momenten gesungen wird.
Ja, das ich für mich entdeckt habe in diesem Moment natürlich. Weil das war wirklich dann so, dass wir, da kommen wir dann ins Studio und du spielst mir das Ding vor. Und ich sag, was ich dazu assoziiere, aus meiner Welt heraus. Also wie gesagt, ich entdecke da auch wahnsinnig viel und bin sehr froh. Ja.
Was gehört denn noch zu deinen Lieblingsmomenten?
Alles, wo ich mir denke, da kann ich schon ein großes Referat halten, ohne mich groß vorzubereiten, von einer neuen Seite her beleuchte und wo ich mir dann denke, aha ja, so müsste man das anschauen von Grund auf. Ich lerne in manchen Phasen wirklich neu zu hören. Und wenn du so grundsätzliche Fragen stellst, wie was war eigentlich so gut an Karajan oder was war so toll an Mozart, das werden wir heute auch im Übrigen besprechen wieder.
Ja, das kommen wir gleich.
Das sind Sachen, die muss man sich ja sowieso immer wieder aufs Neue stellen. Und natürlich, wenn ich in ein Konzert gehe und die spielen die Jupiter-Symphonie, überlege ich mir nicht, warum der Mozart so großartig war, das weiß ich ja schon, sondern höre dieses Stück, das natürlich eine der tollsten Symphonien ist, die überhaupt je komponiert worden ist, sozusagen von einem Hochstand heraus. Ja. Aber es ist sehr schön, sie auch von den Wurzeln her anzuschauen. Das ist was erlebt jemand, der nicht weiß, was passiert, wenn jetzt die Jupiter-Symphonie kommt und der sich noch überhaupt nie überlegt hat, der Mozart ist zwar sehr berühmt, jeder weiß, dass es den gegeben hat, aber warum war der so toll? Und dann hört man die Stücke wieder anders und lernt sie neu kennen.
Wirst du also auch ein bisschen herausgefordert wieder in deinem Wissen und auch in deinen Überzeugungen als langjähriger Klassikkritiker der Presse. Übrigens, wir haben noch gar nicht gesagt, wer wir sind und wie wir dazu kommen, was wir machen. Also wir kommen beide aus dem Feuilleton der Presse.
Ja, genau. Also ich bin seit über 40 Jahren Musikkritiker der Presse und bin daher gewöhnt, analytisch zu hören, zwangsläufig, das geht irgendwie gar nicht anders. Also um 19.30 Uhr schaltet mein Hirn ein, auch wenn ich nicht im Konzert sitze und irgendwann ertappe ich mich dabei und sage, bis heute nicht im Dienst, vergiss es nicht. Die schönsten Erlebnisse sind im Sprechtheater, wo ich nicht zuständig bin, wo irgendein Teil des Gehirns an den anderen funkt. Vergiss es, du musst heute nicht
keine Notizen.
Das ist nach einer halben Stunde. Ja, nach einer halben Stunde kriegt man das irgendwie mit. Ah, heute kann ich es in Ruhe genießen oder auch nicht beim Sprechtheater. Das ist ja nicht immer ein Genuss. Aber man schaltet sozusagen ab. Ja. Einen Apparat, der jetzt seit Jahrzehnten sich automatisch einschaltet.
Ja. Ja, also wenn du jahrzehntelang Klassikkritiker warst, ist das auch klar irgendwie, dass sich dieser Apparat, dass der sehr geschult ist und sehr, sehr gut funktioniert.
Und für dich, also du ja auch, wie du auch Mitglied der Feuilleton-Redaktion
genau, bist. Genau, ich habe vor 12 Jahren begonnen im Feuilleton und habe eben sehr lange vor allem über popkulturelle Themen geschrieben. Und das ist dann auch der Zugang, der mich zu meinen Fragen oft bringt, die ich dir dann stelle.
Und meinen Horizont erweitert. Also jetzt haben wir uns gelobt, lasst uns selber loben, denn ein anderer tut es nicht, heißt es bei Orden einmal.
An dieser Stelle, wenn Sie uns gerne loben möchten, podcast@diepresse.com.
Ja, genau. Wir kriegen übrigens wirklich wunderbare Zuschriften. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dafür. Es wird lebhaft rezipiert und angenommen und es kommen auch immer wieder tolle Vorschläge, die wir dann in der Regel auch aufgreifen. wenn wir uns zuständig fühlen für die Themen. Wir freuen uns auch immer wieder.
Ja, und vielleicht machen wir noch 250 weitere Folgen. Aber jetzt machen wir mal eine weitere. Und weil wir ja vorher gerade gesagt haben, was macht Mozart eigentlich so toll, fragen wir doch heute, was macht sein berühmtestes Stück eigentlich aus? Mhm. Und ich glaube, wir können es kurz anspielen und jeder wird gleich erkennen, was es ist.
Eine kleine Nachtmusik, also von Mozart wirklich Nachtmusik genannt, auch in seinem eigenen Werkverzeichnis.
Ist das eigentlich ein musikalischer Begriff, eine Nachtmusik?
Ja, ja, das ist, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es kann sein eine Serenade.
Mhm. Ah, da steckt der Abend oder?
Sera.
Buonasera.
Es gibt Notturni, also ein Notturno, mhm, zu Mozarts Zeiten ein...
Das spielt man nach der Serenade, wenn es schon später ist.
Naja, also es müsste so sein, ja. Nein, nein, es, ja, die Nocturne gibt es natürlich auch in den Klöstern, wird gebetet. Also,
so,
das
eine,
ist im Prinzip...
ein nächtliches Gebet.
Ja, genau. Mhm. Das ist musikalisch gesehen, ja, spielt man entweder eine Serenade oder ein Notturno oder ein Divertimento, ein Unterhaltungsstück. Das alles gehört zur Unterhaltungsmusik. Also ich sage immer, Mozart wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass er keine Unterhaltungsmusik schreibt. Auch wenn er Symphonien geschrieben hat oder Opern, das war Musik, war ein Divertimento, eine Unterhaltung. Unterhaltung auf einem natürlich sehr, sehr hohen Niveau. Und dazu muss man eines sagen, wenn wir heute sagen, naja, das ist eine Symphonie, eine große Symphonie, dann schauen wir zurück auf diese Gattung der Orchestermusik mit Beethoven im Blick. Ab Beethoven ist die Symphonie das große Repräsentationsstück der Klassik. Und dann haben alle versucht, die sie sich getraut haben, nach Beethoven noch Symphonie, haben versucht, in der Symphonie ihr Bestes zu geben. Zu Mozarts Zeit, also eine Generation früher, war das überhaupt nicht so. Da war die Symphonie eigentlich noch ein Abkömmling der Oper, weil Sinfonia hieß ursprünglich die Ouvertüre, was wir heute die Ouvertüre einer Oper bezeichnen. Und das war in der italienischen Musik, der Vorklassik und im Barock, war die Sinfonia die Ouvertüre und war tatsächlich oft dreisätzig. Schnell, langsam, schnell. Das war die Ursprungsform der Symphonie. Noch Mozart schreibt noch seine einsätzige Ouvertüre zu Figaros Hochzeit, die Ouvertüre schlechthin. Steht noch Sinfonia drüber, ist aber nur mehr ein Satz, ist eine echte Ouvertüre. Und die Symphonien, die er schreibt, zum Teil für frühe Opern verwendet, konnten dann im Konzertsaal oder zur Unterhaltung in irgendeinem Aufführungsort, weil Konzertsäle in dem Sinn, wie wir es kennen, hat es ja nicht gegeben, als auch als Unterhaltungsmusik gegeben werden. War aber, muss man sich vorstellen, das Publikum in der Oper war ja nicht aufmerksam zu dem Zeitpunkt, wo das Stück begonnen hat. Die sind langsam in die Logen hereingekommen.
Die waren noch in der Garderobe.
Ja, oder das gab es gar nicht. Aber die sind langsam hereingetröpfelt, haben sich noch ein bisschen unterhalten, bevor der Vorhang aufgegangen ist. Also wir haben heute wir sind ganz still, wenn der Dirigent hereinkommt und so weiter. Das gab es alles überhaupt nicht.
War ein bisschen lockerer.
Es war viel lockerer. Und die Symphonie war dann so ein Abkömmling und wurde erst durch den späten Haydn, den späten Mozart und dann Beethoven geadelt zu dem Repräsentationsstück. Wenn der Mozart aber eine Serenade komponiert hat, wie unsere kleine Nachtmusik, dann hat er mit einem sehr kennerischen Publikum gerechnet.
Ach so, wo wurden die denn aufgeführt?
Naja, das war unter Umständen so, dass da eine Musikerpartie, je nachdem wie viel es halt waren, ausgezogen sind zu einem Marsch, der eigens dann komponiert wurde, dann Aufstellung genommen haben in der Gasse oder in dem Gastgarten, wo das halt dann aufgeführt wurde für den Auftraggeber oder das Geburtstagskind zum Beispiel oder den Jubilar oder aus irgendeinem Grund hat man jemandem eine Serenade finanziert.
Okay, also es war immer ein Auftragswerk und irgendwer hat irgendwem wurde die gewidmet.
Ganz genau. Und diese Leute, das waren ja dann ganz wenige. Also wir stellen uns immer vor, so den großen Musikvereinssaal, wo 1200 Leute oder noch mehr hineingehen. Das ist ja, war ja vollkommen undenkbar, in der Oper schon, aber ein Konzert in dem Sinn hat es nicht gegeben. Und wenn also für ein kennerisches Publikum so eine Serenade oder ein Notturno aufgeführt worden ist oder ein Divertimento, dann hat man natürlich erwartet, dass die Musik entsprechend elaboriert ist. Also da wurde etwas geboten für den aufmerksamen Hörer. Und es ist oft, dass wir in den Serenaden und Divertimenti von Mozart die viel komplexeren Strukturen finden als in den frühen Symphonien.
Okay, jetzt wissen wir über diese Serenade, die auch eine kleine Nachtmusik genannt wird. Genau genommen ist es ja die Serenade Nummer 13 in D-Dur, Höchstverzeichnis 525. Wir wissen gar nicht sehr viel darüber. Also das finde ich ist sehr interessant, dass sehr wenig überliefert ist über diese Serenade. Was weiß man denn auf jeden Fall?
Man weiß auf jeden Fall, dass es im selben Jahr komponiert worden ist, wie der Don Giovanni entstanden ist. Man weiß auch, dass es im Sommer gewesen ist, im August. Wir wissen es deshalb, weil Mozart zu diesem Zeitpunkt ein Werkverzeichnis angelegt hat, wo er immer die Anfangstakte hineingeschrieben hat und gesagt, Serenade, G-Dur, also Kirchenverzeichnis hat er natürlich nicht dazu geschrieben, weil das gab es ja gab's noch nicht.
Aber eine kleine Nachtmusik hat er dazu geschrieben, oder? Also es ist auch interessant, er hat es selber so genannt. Es ist nicht so wie zum Beispiel bei der Mondscheinsonate von Beethoven, dass dann später dieser Titel irgendwie draufgedrückt wurde, sondern der hat das so genannt.
Er hat es selber so genannt, erstaunlicherweise. Und eines wissen wir aus dieser kleinen Aufzeichnung. Wir wissen, wann es entstanden ist. Wir wissen nicht, für welche Gelegenheit. Aber wir wissen, dass wir das Stück nicht ganz kennen, weil es hatte nämlich laut Eintrag 5 Sätze und nicht 4, so wie wir es gewöhnt sind. Und dass das Kaiertum von Mozart ist, erklärt sich auch daraus, dass wir haben das Manuskript von den 4 Sätzen, die erhalten sind, und es fehlen tatsächlich eine Seitenzahl, es fehlt zumindest ein Bogen, wo als zweiter Satz ein zweites Menuett, also ein erstes, also das Menuett, das wir kennen als dritten Satz, war eigentlich der vierte Satz und als zweiter Satz war auch ein Menuett.
Also im Werkverzeichnis von Mozart hat der Komponist selbst festgehalten, es besteht aus einem Allegro, einem Menuett, einer Romanze, noch einem Menuett und einem Finale.
Genau.
Und jetzt haben wir aber tatsächlich nur Allegro, Romanze, Menuett und Finale. Also dieser zweite Satz.
Der fehlt. Der ist irgendwann rausgerissen worden. Das ist auch ganz typisch.
Da gibt es ein paar Theorien, wie der verloren gegangen ist. Das finde ich ganz interessant. Also in verschiedenen Quellen ist zum Beispiel, wird die Theorie ventiliert, dass Mozart den langsamen Satz ursprünglich anders konzipiert hatte. Nämlich er wollte irgendwie ein Larghetto schreiben in C und das hat er aber dann nach ein paar Takten abgebrochen und das ist offenbar auch erhalten. Und das hat er aber ersetzt durch etwas anderes, nämlich durch diese Romanze, die laut ihm der dritte Satz ist. Und es gibt die Theorie, dass er diesen ersten Entwurf herausgerissen hat, wodurch dann das Gegenstück dieses Bogens nicht mehr gehalten hat. Also kann man sich vorstellen, wie wenn man aus einem Schularbeitenheft der Seite rausreißt und die Klammer hält dann nicht mehr, weil die gegenseitige Seite dann nicht mehr hält. Also es gibt irgendwie diese Theorie, dass das rausgerissen wurde und dann irgendwann verloren gegangen ist. Aber anderswo liest man, dass das ein Blödsinn ist und eine schöne Geschichte, die aber nicht unbedingt stimmen muss.
Ja, weil nämlich,
die Noten haben gar keine Heftung und keine Bindung. Die sind sowieso nur lose herumgelegt.
Genau. Also ich glaube, es sind, soweit ich mich erinnern kann, das müsste man jetzt nachchecken, aber ich glaube, es ist in dem Stück, das besteht nur aus einzelnen Blättern.
Ja.
Und die sind nummeriert und da fehlt eben die Nummer 3, Seite 3 oder Blatt 3 oder Blatt 2. Ich weiß jetzt nicht, das wievielte, aber also das ist ganz eindeutig, da wäre ein zweiter Satz ein anderer Satz.
Ja, lieber Willi, geht dir der fehlende Satz ab?
Ich wüsste natürlich gern, so wie alle gern wüssten, wie wäre das gewesen. Weil es ist nämlich so, dass Mozart ja mit einem untrüglichen Sinn für Balance gearbeitet hat. Daher ist eine Frage berechtigt. Wahrscheinlich würden wir das Stück noch viel besser finden, wenn jetzt dieses relativ schroffe Menuett, das wir kennen, dass jetzt unser dritter Satz ist, also ursprünglich der vierte Satz war, durch ein wahrscheinlich eleganteres Menuett als zweiten Satz einen gewissen Balanceeffekt hätte. Mozart hat da ein wahnsinniges Gefühl gehabt, natürlich, wie denn auch anders. Und also sehr schade, dass das weg ist.
Ja. Jetzt muss ich natürlich fürs Verständnis eine ganz klassische Taktlosfrage stellen. Allegro, Menuett, Romanze, Finale, was ist es heute?
Na gut, was ein Allegro ist, wissen wir, ist ein schneller Satz. Wir können dann vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, was an dem Satz so besonders ist. Wenn wir so wollen, ist diese Serenade, so wie wir sie kennen, viersätzig, eine kleine Symphonie für Streicher. Weil sie hat genau diesen schnellen ersten Satz, der in der Regel immer Allegro ist. Sie hat als zweiten Satz die Romanze, einen langsamen Satz, sehr gesanglich, auch das ist sehr oft in Symphonien der Fall. Dann das Menuett ist in der klassischen Symphonie immer als dritter Satz oder meistens, manchmal ist es ein zweiter Satz, aber also in der Regel ist es der dritte Satz. Und das Finale steht in dem Fall, glaube ich, sogar drin, ein Rondo. Also das wäre die Anlage einer Symphonie, nur ist es sehr gedrungen und klein und zart. Und Mozart hätte in diesem Stadium seiner Karriere nicht mehr eine so kleine, zarte Symphonie geschrieben, weil wir kennen die Symphonien aus dieser Zeit, vor allem die drei letzten großen und die etwa zu der Zeit kurz vorher entstandene Prager Symphonie, die übrigens nur dreisätzig ist. Also er greift manchmal auch auf das dreisätzige Schema des Barocke zurück, aber natürlich ganz groß in der Anlage. Und da ist die Symphonie dann schon, anders als ich es vorher gesagt habe, schon das große Repräsentationsstück. Und die Serenade ist das unterhaltende Stück.
1787 war das ja, also genau. Gehört schon zum Spätwerk von Mozart. Er war in seinen 30ern.
Ja, na gut. Er ist mit 35 gestorben. Das ist, wie gesagt, aus der Don Giovanni-Zeit. Also ich meine, das sind die ganz reifen. Der Figaro war schon komponiert, dann jetzt eben der Don Giovanni, dann ein bisschen später Così fan tutte, dann nur mehr Zauberflöte Titus. Und das Requiem und eben die drei letzten großen Symphonien.
Und dazwischen eine Serenade, diese kleine Nachtmusik, eine Art Mini-Symphonie.
Genau, das können wir durchaus so sagen. Und was man machen kann mit der kleinen Nachtmusik, vor allem weil sie so berühmt ist, wir haben die Anfangstakte gehört, erkennt jeder. Und man hört da auch gern weiter, weil es eben wirklich Unterhaltungsmusik aus dem 18. Jahrhundert ist. Man kann es aber auch nehmen als Trainingsobjekt zum genauen Zuhören und zur Frage, was ist überhaupt Klassik? Was ist eine klassische Form? Was ist die klassische Formbeherrschung? Also wir können an dieser kleinen Serenade einen Crashkurs machen. Wie funktioniert eine Symphonie? Was sind die einzelnen Formen einer Symphonie?
Also wir könnten eine ganze Folge lang über eine Symphonie reden, ohne über eine Symphonie zu reden.
Genau, über eine Serenade.
Das können wir mal machen. Aber wenn wir es jetzt runterbrechen, also sozusagen, was passiert denn musikalisch in dieser Nachtmusik?
Naja, soll man es probieren mit dem ersten Satz?
Ja.
Ja? Ja. Dann probieren wir es doch einmal aus. Da muss ich etwas vorausschicken. Wenn wir sagen, Symphonie, also erster Satz einer solchen viersätzigen Struktur, in der Regel sagen wir Symphonie, kann auch eine Sonate sein, nur für ein Instrument oder ein Streichquartett für vier Instrumente. Das ist ja fast ein Streichquartett.
Es ist ja gar nicht für Orchester geschrieben, oder?
Naja, ja, ich glaube schon, er schreibt eindeutig Bassi, also das heißt mehrere Bässe. Also vermutlich zumindest Cello plus Kontrabass.
Aber also, man kann es mit fünf Leuten auch aufführen.
Natürlich, man kann es als Quint, man kann es sogar als Quartett aufführen letztendlich und verliert nicht viel. Außer natürlich den großen Klang. Die Chance, dass das, wenn Bassi steht, in einer chorischen Besetzung, wie das heißt, also mit mehreren in jeder Stimme aufgeführt worden ist, ist relativ hoch. Wir wissen nicht wie viele, aber ein paar Herren wahrscheinlich damals werden es gewesen sein. Und wenn man jetzt vorausschickt, also wir nehmen uns jetzt ein viersätziges Stück vor, eine Sonate oder eine Symphonie, dann denken wir zuerst bei Symphonie an Beethoven und dann haben wir eine ziemlich genaue Vorstellung, wie so ein erster Symphoniesatz funktioniert. Mhm. Beethoven mit der fünften, ganz klar, jeder weiß, beginnt.
Da, 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 da.
Genau. Da das ist der Beginn der 5. Symphonie. So, und bei Beethoven passiert jetzt Folgendes. Das ist die äußerste handwerkliche Konzentration. Eigentlich mit diesem kurzen Klopfmotiv bestreitet er den ganzen ersten Satz. Da kommt nicht viel anderes dazu. Das ist ununterbrochen dauernde Bearbeitung, Veränderung, Wiederkehr, Umkehrung, alles was möglich ist, macht er mit diesem kleinen Motiv. Letztendlich auch das, was gegensätzlich klingt, ist aus dem heraus entwickelt. So, Schnitt, Mozart. Das große Vorbild von Beethoven. Und was ich jetzt sage, kann man nicht sagen, dass der Beethoven das nicht gekonnt hätte, was Mozart hier gemacht hat. Hat er sogar manchmal gemacht. Aber Mozart ist das genaue Gegenbild. Wir haben schon gehört, den Anfang. Das fängt ja mit so einer Signalwirkung an. Und dann sozusagen geht es richtig los. Also das ist quasi so die Einleitung und das eigentliche Thema. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb von ein paar Sekunden zwei vollkommen gegensätzliche Elemente gehabt. Die Introduktion, unter Anführungszeichen, ja, die aus zweimal demselben, nur in der anderen Richtung sozusagen. Mhm. Dann dieses Thema, das auch aus einem bestimmten Element besteht, das etwas verändert, wiederholt wird und sich dann öffnet zu etwas Neuem. Also wir sind schon ganz woanders wie der Beethoven, der ununterbrochen dasselbe Motiv rauf und runter jagt. Mhm. Ja.
Kann man sagen, der Beethoven dreht auf einer Laufbahn seine Kreise und der Mozart ist schon längst über alle Berge.
Ja, so könnte man es nennen, ja. Jetzt kommt ein vollkommen neues Element. Jetzt kann man sagen, das war so eine Art Antwort, eine zarte Antwort auf das forsche Hauptthema. Jetzt kommt die nächste Gruppe, die hat so etwas nicht so rasend Melodiöses. Bis jetzt konnte man, alle drei Elemente konnte man irgendwie nachsingen und merkt man sich auch. Jetzt kommt etwas, was man sich vielleicht nicht so schnell merkt, aber wo etwas passiert. Was ist jetzt passiert?
Er ist stehen geblieben. Er ist am Hügel angekommen und schaut jetzt noch einmal kurz, wo er ist.
Sehr gut. Er ist am Hügel angekommen. Es geht auch wirklich so hinauf.
Ja.
Und der Hügel ist nicht nur, dass die Musik, also dass die Melodieführung hinaufgeht, sondern wir haben auch eine andere Tonart erreicht. Er hat moduliert. Wir sind von G-Dur nach D-Dur gekommen. Von der Tonika, wie es im Jargon so schön heißt, im Musikerjargon, in der Dominante. Das ist immer die vollkommene Definition einer Tonart ist Grundton, also G in dem Fall, Dominante. Also wenn wir die Subdominante dazu nehmen, also unter der Dominante liegt in dem Fall das C, dann haben wir die volle Kadenz und dann ist die Tonart vollkommen definiert. Das ist hier aber eh schon eigentlich klar. Wir haben eine andere Tonart erreicht. Wir haben, und das ist jetzt, wie gesagt, wir können da das Grundprinzip der klassischen Kompositionstechnik studieren. Wir haben jetzt ausgehend vom Grundton eine Öffnung erreicht. Und jetzt passiert etwas. Jetzt sind wir stehen geblieben. Wir erwarten, dass jetzt was kommt. Jetzt muss irgendwas passieren, nicht?
Ja.
Jetzt haben wir ein ganz anderes, sehr elegantes, leichtes, spritziges, tänzerisches Element bekommen.
Mozart tänzelt jetzt gerade hinunter ins nächste Tal.
Er tänzelt und jetzt hinunter, so können wir es uns vorstellen. Man kann sich das schon sehr bildhaft vorstellen, das stimmt ja. Natürlich. Ja. Und das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt das Gegenbild zu dem sehr forschen, zwar fröhlichen, aber sehr forschen Beginn, haben wir jetzt erreicht. Klassisch, wenn man liest, ein Sonatensatz oder Sonatenhauptsatz, das heißt der erste Satz einer Symphonie oder einer Sonate, funktioniert in der klassischen Formenlehre, die lange nach Mozart überhaupt erst formuliert worden ist. Also das war ein Prinzip, in dem die Klassiker und Vorklassiker schon gedacht haben. Das war eine normale musikalische architektonische Entwicklung. Also wir haben etwas, wir gehen, das öffnet sich und dann kommt ein Gegensatz. Mhm. Der kommt auch bei Beethoven im Übrigen in der 5. Symphonie, dass man mich nicht missversteht. Nur das ist, da machen wir dann einmal, haben wir ja schon eine Sendung gemacht sogar, der entwickelt sich der Gegensatz aus dem, was vorher ist. Mozart ist viel spielerischer. Ich hab sehr lang unterrichtet, Formenlehre und Analyse, und da habe ich den Mozart immer so mit einem Jongleur verglichen. Beethoven hat ein Thema, das er behandelt er nach allen Regeln der Kunst und tut es dramatisch aufputschen und erledigt die Fragen, die er da stellt über einen Zeitraum. Das ist dann beim Beethovenscher Symphoniesatz. Ja. Bei Mozart ist es ganz anders. Mozart kommt herein und hat eine unglaubliche Fülle von Bällen in der Hand. Bunte Bälle. Da schmeißt er einen in die Luft, haben wir gehört, das ist die Einleitung. Dann kommt das Hauptthema, das ist der zweite Ball, mit dem jongliert er ein bisschen. Dann nimmt er einen dritten Ball dazu, dann kommt er in die Dominante, da kommt der vierte Ball, das haben wir jetzt gerade gehört, und jetzt kommt noch der fünfte Ball, der blaue Ball, der kommt jetzt auch noch. Also da war jetzt mit dem kräftigeren Moment ja noch ein sechster Ball jetzt im Spiel schon. Also er jongliert jetzt schon mit sechs Bällen und jetzt kommt als Abschluss noch der siebente Ball.
Jetzt hat er den ersten Ball wieder aufgefangen.
Ja, brave Dirigenten halten sich daran. Hier ist ein Wiederholungszeichen. Auch das ist ganz typisch für einen ersten Satz, dass das, was wir jetzt gehört haben, die Präsentation bei Beethoven, ein Thema schon abgehandelt und zu mehreren Fragen verarbeitet, die wir jetzt dann weiter behandeln werden. Bei Mozart sind es jetzt sechs oder sieben Bälle, die in der Luft herumschwirren. Und weil es so viele sind, fangen wir von vorn noch einmal an, weil das muss man sich jetzt einfach noch einmal geben. Weil dann passt man auf, dann lernt man die Sachen irgendwie besser kennen. Daher gab es immer eine Wiederholung bei diesen, also immer, aber meistens. Ja. So, wenn das erledigt ist, die Wiederholung, dann kennen wir jetzt alle Bälle, alle sechs bis sieben Bälle. Und jetzt schauen wir, jetzt kommt die sogenannte Durchführung. Also das, was in der Regel in den Formenlehren beschrieben wird, als die Auseinandersetzung der aufgestellten Themen. Meistens heißt das Hauptsatz und Seitensatz. Ja. Bei Bruckner sind es dann drei Themen. Das ist alles sehr, sehr windig, weil um das geht es überhaupt nicht. Jetzt haben wir gehört, bei Beethoven gibt es eigentlich nur ein Thema. Bei Haydn sehr oft gibt es wirklich nur ein Thema. Beethoven tut so, als ob es zwei Themen wären. Das ist aber eigentlich eines. Also da werden schon Gegensätze aufgebaut. Aber bei Mozart schwirren sieben Bälle in der Luft. Was macht er jetzt? Wie verhandelt er das jetzt? Wie kommt er jetzt eigentlich von einem zum anderen? Wie kommt er? Das Wesentliche an so einem Satz ist, dass diese Durchführung alles ausarbeitet, was uns jetzt begegnet ist, und uns nach Ausarbeitung, nach fertiger Diskussion zurückführt zum Anfang. In Wahrheit ist es ein harmonisches Abenteuer. Und wir haben schon gesagt, wir beginnen in der Tonart, wir öffnen uns in die Dominante und jetzt müssen wir eigentlich irgendwie wieder zurückkommen. Und dazu ist die Durchführung da, dass jetzt die Spannung, die aufgebaut worden ist, auch die harmonische Spannung, sich entlädt in einer Diskussion, die unter Umständen sehr weit führen kann, harmonisch in andere Regionen, bis wir um den Berg herum sind und wieder zurückgefunden haben. Und dann ist eines, dann haben wir so lange darüber diskutiert, dass wir uns jetzt geeinigt haben, gut, jetzt haben wir es verstanden. Wir haben alle Bälle im Kastel sozusagen und können jetzt zurückkehren zum Anfang und schauen, wie schaut denn das jetzt aus? Und dann kommt die Exposition, also die Aufstellung der Themen wieder. Wir bleiben aber in der Grundtonart. Wir öffnen uns nicht mehr in die Dominante, weil das haben wir erledigt. Also das eigentliche Wesen eines ersten Satzes einer Symphonie, und das gilt, ob ich bei Haydn nur ein Thema habe, ob ich bei Beethoven scheinbar zwei Themen habe, aber eben verschiedene Diskussionsmöglichkeiten, oder bei Mozart sieben Bälle in der Luft. Das Wesentliche ist die Öffnung in andere Sphären, die Diskussion und das Zurückführen und das Abrunden, das Wiedergewinnen und Behalten der Grundtonart.
Okay, also es ist eigentlich eine Art Heldenreise, oder?
Ja, kann
also,
man, ja.
Heißt das, dieser Ausflug in die Dominante, also bam, 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 da geht es darum, was zu erleben, was anderes zu erfahren, aber am Ende immer wieder ums Nachhausekommen.
Es geht immer ums Nachhausekommen. Absolut.
Mhm. Also, deswegen muss jedes Stück mit der Tonart enden, mit der es auch begonnen hat.
Und in der Regel ist das wirklich so.
Ja.
Das ist, es gibt für alles immer Gegenbeweise,
ja, aber sozusagen in der Regel.
Im Wesentlichen bei Mozart, der ganz streng harmonisch gedacht hat, ist es sogar so, dass man sagen kann, bei den Opern, es gibt, glaube ich, eine einzige Oper, eine frühe, die fängt in einer anderen Tonart an, als sie aufhört. Aber im Wesentlichen haben die Mozart-Opern einen Grundton und dann verschiedene harmonische Inseln für verschiedene Gefühlszustände, für verschiedene Stadien der Verwirrung.
Heißt das, was nicht, der Neid ist in D-Dur und die Eifersucht ist in Gess-Moll?
Ja, so ungefähr kann es sein. Es ist beinahe wirklich so. Also können wir uns jetzt das, es ist gleichzeitig mit dieser kleinen Nachtmusik, ist fast der Don Giovanni entstanden.
Ja.
Und da können wir wirklich nachvollziehen, dass es für verschiedene Dinge auch harmonische, so wie du es jetzt gesagt hast, harmonische Leitmotive gibt. Also da ist im ersten Akt gleich am Anfang tötet der Don Giovanni den Comtur, den Vater der Donna Anna, die er versucht hat zu verführen. Und aus dem entwickelt sich die ganze Komödie, Tragödie, man weiß nicht, was es ist, aber die ganze dramatische Handlung. Und die Donna Anna in einem bestimmten Moment, wo der Don Giovanni längst über alle Berge ist, entdeckt den toten Vater. Und da entfernt sich die Szene. Wenn der Comtur stirbt, haben wir eine sehr weit entfernte Tonart erreicht, weit weg vom Beginn der Szene. Mit sehr schrägen Harmonien, das war ja auch noch nicht die zwölftönig temperierte Stimmung, das heißt also gewisse Sachen haben dann schräger geklungen als andere. Und wenn eine halbe Stunde später die Donna Anna von diesem Schockerlebnis berichtet, kommen genau diese schrägen Tonarten, die sonst im Don Giovanni überhaupt nicht vorkommen, kommen zurück. Und es haben gewisse, Don Giovanni hat seine Tonart, hat eine Tonart für die Repräsentation und eine Tonart für dort, wo er ganz bei sich selber ist und so. Und das zieht sich durch das ganze Stück durch. Und das ist, wenn wir so wollen, eigentlich ein symphonisches Prinzip, ein Prinzip dieser harmonischen Öffnung, der Diskussion, der dramatischen Handlung und der Rückkehr in die Grundtonart.
Und das kann man eben auch bei der kleinen Nachtmusik beobachten.
Genau, wir haben es jetzt gerade, ja. also im ersten Satz sind wir jetzt gerade mittendrin. Jetzt hören wir noch einmal den Schluss, den sechsten und siebten Ball und dann, wie es geht, in die Durchführung. Und da werden wir eines hören. Das, was dann, wie gesagt, viel später ist formuliert worden, die Sonatensatz oder die Sonatenhauptsatzform, dass das erste gegen das zweite Thema, ja, was ist jetzt erstes, zweites Thema? Wir haben sieben verschiedene Motive gehört, mindestens, ja. Und was macht Mozart jetzt wirklich? So beginnt also die Reprise. Jetzt sind wir wieder am Anfang gelandet. Was ist jetzt in dieser Durchführung dazwischen passiert?
Es waren ein paar Ausflüge dabei. Ich habe einiges wiedererkannt. Es waren einige Melodien, die wieder aufgegriffen worden sind. Aber manchmal...
Na, wie viele waren es denn?
Ich habe jetzt nicht gezählt. Aber manche sind ein bisschen verkehrt worden oder haben plötzlich anders geklungen.
Also was wirklich wiederkehrt, ist zunächst einmal der Anfang dieses Auftaktthema, aber das führt uns eben durch eine Modulation in ganz andere Regionen plötzlich. Das war jetzt unser Auftaktthema, also der Anfang führt uns in eine andere Region harmonisch. Und jetzt zählen wir einmal, wie viele bekannte Elemente, also wie viele Bälle werden denn jetzt verwendet und diskutiert. Also wie viele Themen waren es?
Also ich habe jetzt nur eines wiedererkannt und dann waren noch ein paar neue Melodien dabei.
Also am Schluss war jetzt eine Überleitung, die wir so noch nicht gehört haben. Genau. Die führt uns aber schon zurück in die...
Das wieder heißt, in das allererste Thema.
Ein Ball wird behandelt. Und
ja,
zwar
das
welcher?
War jetzt,
Genau, das war unser Ball Nummer 6, ja. Glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe.
Und ist das dann mehr so Beethoven-Style, dass er da jetzt kurz mal mit dem gleichen Ball herumtrippelt?
Ja, also das ist das, was Beethoven macht, auf eine ganz andere Art und Weise, dass er immer, dass er in der fünften dieses Klopfmotiv, es wird wirklich 7 Minuten lang ununterbrochen uns um die Ohren geschlagen. Er macht das hier kurz. Was macht er? Dieser Ball wird jetzt eigentlich von allen, man hat das Gefühl, mit diesem Signal des Anfangs und der Modulation, die da ist, stellen sich alle anderen im Kreis auf und schauen, was dieser Ball Nummer 6, der wird da herumgeworfen. Und der marschiert durch verschiedene, der hat sein Solo sozusagen jetzt und der wandert durch unterschiedlichste Regionen. Und dann kommt das, wo du sagst, da ist was Neues, das ist diese Überleitung, das ist wie, wenn sich alle wieder vereinen und sagen, na gut, also jetzt ist er so weit herumgekommen, jetzt gemeinden wir ihn ein. Was passiert wirklich? Das ist das Thema, das ist das Hauptthema, das nach der Öffnung in die Dominante als eigentliches zweites Thema sozusagen, als zweiter Gedanke, als Gedanke in der neuen Tonart präsentiert worden ist. Das lyrische Gegenmotiv sozusagen, dieses tänzelnde Motiv, das einen Gegensatz bietet. Und jetzt kommt der Anfang zurück. Und das ist jetzt quasi wie die Nutzanwendung dessen, was ich gesagt habe. Jetzt bleiben wir in der Grundtonart. Weil wir haben diesen kecken Ball Nummer 6, haben wir jetzt eingefangen und jetzt nehmen wir ihn zu uns herein. Und jetzt kommen alle diese Bälle kommen wieder. Aber sie bleiben alle in derselben Tonart. Also auch die Bälle Nummer 5 und 6 und 7 sind jetzt dann eingereiht in das Ganze. Und jetzt hören wir uns das an. Wir werden das alles wieder erkennen. Es gibt keine Modulation mehr. Es öffnet sich nicht mehr. Es bleibt in G-Dur. Und am Schluss kommt eine neue Variante von einem Thema, das wir auch schon gehört haben, das quasi so, bei Mozart sind die Schlüsse immer unglaublich wichtig, das quasi uns so sagt, na bitte, jetzt haben wir uns alle geeinigt, jetzt haben wir es geschafft. Das heißt, er schafft die Schlusswirkung mit dem Signalthema, das ganz am Anfang gestanden ist. Und am Anfang haben wir gesagt, das kommt einmal und dann ein zweites Mal, sozusagen bergauf, bergab. Da ist schon vorweggenommen Tonika, Dominante. Und hier ist nichts mehr mit Dominante. Hier bleibt es wirklich in dem G-Dur-Dreiklängen drin. Das heißt, es ist diese vollkommene Entspannung erreicht und es ist nicht mehr nötig, da irgendwie herumzudiskutieren.
Das macht Mozart jetzt allein im ersten Satz von dieser Serenade. Mhm. Macht er das in jedem weiteren Satz noch einmal auf seine Art?
Nein, es ist anders. Er definiert jetzt also sozusagen der zweite Satz, die Romanze, ist wirklich eine Romanze, die hat ein Thema, das ist wirklich eigentlich wie aus einer Oper eine Arie. Mhm. Thank you. Also das ist eigentlich ein Lied. Er arbeitet das sehr raffiniert, weil wie gesagt, das war eine Serenade, eine Unterhaltungsmusik für Kenner. Die haben natürlich, so wie sie im ersten Satz aufgepasst haben, was machen die verschiedenen Bälle, passen sie jetzt auf, wo führt er uns denn hin? Denn die haben das ja noch nicht gekannt. Das muss ja ein Erlebnis gewesen sein, das zum ersten Mal zu sein. Er spielt da sogar ein bisschen mit der Variationsform, weil es kommt diese Liedmelodie verändert, leicht verändert wieder. Aber das ist nur ein Spiel, weil tatsächlich macht er sich relativ einfach in diesem Fall, also die Stimmungen gegeneinander setzt und einen ganz erstaunlichen Moll, dramatisch aufgerauten Mittelteil hier schreibt. Also ein schlichtes Lied mit einer kleinen Variante und dann einen Mittelteil, der ganz etwas anderes bringt und der uns dann schon eher so in die Richtung der Oper und in die Dramatik führt. Da wird es ein bisschen dramatischer. Natürlich, es ist eine Serenade, es ist Unterhaltungsmusik, also es bleibt der lockere Tonfall. Aber es ist etwas, wo man aufpasst, ein bisschen so wie in der Durchführung des ersten Satzes. Da werden wir in andere Welten geführt, kommen aber dann zurück. Und das ist also eine viel schlichtere Variante dieses Öffnen- und Wiederschließen-Prinzips.
Und dann kommt das Menuett, da steht auch oft Menuett mit Trio.
Ja, das Menuett war in der Regel so, das ist einziges Relikt der barocken Suitenform in den symphonischen Formen der Klassik. Das ist ein stilisierter Tanz, das war der höfische Tanz, das Menuett, bevor der Walzer auf den Bällen aufgekommen ist, also zum Beispiel auf den Wiener Hofbällen, auch in der Frühzeit des großen Wiener Walzers, Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde bei Hofe noch immer zuerst einmal das Menuett getanzt und erst wenn die höchsten Herrschaften den Ball verlassen hat, durfte die Jugend dann auch schon ein bisschen Walzer tanzen. Also das Menuett war, aus Frankreich kommend, war die höfische Tanzform. Und die ist eingegangen in die Symphonie als dritter Satz. Das war immer dreiteilig. Trio heißt der Mittelteil deshalb, weil es früher im Barock sehr oft von einem Bläsertrio dann gespielt worden ist, dieser Mittelteil, während das ganze Orchester, in der Regel also Streicher und ein paar Bläser, die Ecksätze, also das Menuett gespielt haben. Also es ist Menuett, Trio, Menuett wird wiederholt. Das können wir ganz hören, das ist ganz kurz in diesem Fall. Deswegen wäre es ja schön, wie aus Balancegründen, als dass der zweite, das andere Menuett ausgesehen hätte, dass er an zweiter Stelle gestanden wäre, wissen wir aber.
Vielleicht war es genau gleich?
Nein, ganz sicher nicht. Nein, ganz, ganz sicher nicht. Also das ist, es gibt eine Menge Serenaden oder Divertimenti, wo mehrere Menuette drinnen sind und die sind ganz anders jeweils bei Mozart. Thank you. Das war also das Trio jetzt. Da haben wir ungefähr den Gegensatz, den wir in der Themenaufstellung des ersten Satzes hatten. Sehr schroff, der Anfang, sehr gravitätisch. Da kann man irgendwie auch noch spüren, wie das eine sehr zeremonielle Angelegenheit war, dieses Menuett. Und dann als Gegensatz dieses Trio, das natürlich hier kein Bläsertrio mehr, wir haben ja hier nur Streicher, sondern von allen gespielt wird. Hieß auch manchmal Alternativement oder Menuett Nummer zwei. Also das ist ganz immer, es ist immer dieser Mittelteil. Und der ist ein starker Kontrast und das ist jetzt sehr wieder gesanglich und lyrisch. Und dann kommt das straffe Menuett wieder. Wir haben also in allen drei Sätzen, die wir bis jetzt gehört haben, haben wir dieses Prinzip der Öffnung, des Spannungsaufbaus, des Kontrasts und der Wiederkehr. Und es wäre jetzt verwunderlich, wenn das im vierten Satz anders wäre. Er heißt Rondo, das Finale. Ein Rondo ist ganz einfach, mein Musikgeschichts- und Formenlehre-Professor Herwig Knaus hat das Rondo immer so erklärt. Rondo, das ist ganz einfach. Das ist so wie bei uns hierherin in der Klasse. Ich erkläre Ihnen etwas und dann sage ich, haben Sie das verstanden? Und Sie sagen, ja, natürlich. Dann erkläre ich etwas anderes, dann frage ich, haben Sie das verstanden? Sie sagen, ja, natürlich. Und dann erkläre ich noch etwas ganz anderes, dann sage ich, haben Sie das verstanden? Ja, natürlich. Das ist die Rondo-Form. Das heißt, tatsächlich fängt es aber nicht mit einer Erklärung an, sondern mit, haben Sie das verstanden? Ja, natürlich. Also das heißt, es ist ein Thema oder ein Themenblock. Mhm. Es ist ein Kontrast. Es kehrt das Thema wieder, verändert oder nicht, aber es kehrt erkennbar wieder. Dann ist noch ein Kontrast, kann sein dasselbe wie vorher, ein bisschen verändert, kann sein ein anderer. Und dann kehrt das Anfangsthema wieder abgerundet. Das ist die Rondo-Form. Hier haben wir ein Rondo vor uns. Allerdings, wenn wir drei Sätze hinter uns haben, beim großen Formarchitekten Mozart, die nach dem Spannungsprinzip, letztlich nach diesem Sonatensatzprinzip gearbeitet sind, mehr oder weniger komplex, dann werden wir in diesem Rondo zwar das Rondo-Prinzip wiederfinden, mit einem der charmantesten Rondo-Themen, die überhaupt je komponiert worden sind. Bisschen so wie im ersten Satz, es wird zweimal gebracht und öffnet sich dann. So, und jetzt kommt der erste Zwischensatz, wie man das nennen will. Also das war jetzt A, B, A, wenn man es formal sehen will, aber ein bisschen schon so, als ob sich da ein erster Teil gerundet hätte, der uns zwei gegensätzliche Dinge serviert hat. Was jetzt folgt, ist ein schroffes Hineingehen mit einer Variante des Rondo-Themas, das schon ein bisschen so klingt wie das, was wir im ersten Satz gehört haben am Beginn der Durchführung. Also jetzt wird es ein bisschen ernster. Also es war schon ein bisschen so, was wie das Durchführungsprinzip. Wir erreichen sanft, aber doch ein paar andere Tonarten, streifen wir und es wird ein bisschen zerfledderter. Wir erkennen das Themenmaterial, aber es wird gearbeitet damit. Jetzt folgt, was im ersten Satz die Reprise war. Jetzt könnte man das Gefühl, jetzt geht das noch einmal los, jetzt wird es noch einmal ein bisschen ernster. Wird aber nicht, weil es wird sofort geantwortet, so ernst nehmen wir die Sache jetzt dann doch wieder nicht. Wir machen keine zweite Durchführung.
Damit endet die kleine Nachtmusik.
Genau.
Hat Mozart es dann nicht verabsäumt als einer, der immer gern ausreitet und wieder zurückkommt, den ersten Satz wieder aufzunehmen oder diese Grundmelodie, die uns so bekannt ist? Also man würde ja fast erwarten, dass dann im Finale das noch irgendwie hineinfindet.
Ja, das ist jetzt ein sehr romantisches Prinzip, das du ansprichst. Ein Finalprinzip, das knapp 100 Jahre später Anton Bruckner zur Perfektion führen wird. Oder auch, da gibt's auch einen Solo-Podcast von mir, Johannes Brahms in seiner dritten Symphonie. Da werden wirklich die einzelnen Themen und Motive durch alle Sätze durchgeführt. Und bei Bruckner ist es wirklich so, dass das Hauptthema des ersten Satzes am Schluss einer Symphonie meistens strahlend wie eine Apotheose wiederkehrt und sozusagen die gesamte Form gerundet wird. Das ist ein Prinzip, dass es in der Unterhaltungsmusik des 18. Jahrhunderts so noch nicht gegeben hat. Okay. Das ist ja immerhin noch, zwar zwei Jahre vorher, aber doch immer noch vorrevolutionär. Das ist noch Ancien Regime. Da gilt es schon der höfischen oder der bürgerlichen, aber doch gehobenen Unterhaltung.
Gut, das heißt, Mozart erzählt in der kleinen Nachtmusik eigentlich vier Geschichten. Es ist nicht eine große.
Vier Geschichten, ja, und vier sehr lebendige Geschichten und vier Geschichten, die unterschiedlichste Varianten eines Erzählprinzips darstellen.
Und vier Geschichten, die wir in unserer Zeit jetzt sehr gut kennen. Und es ist die wohl berühmteste Melodie von Mozart überhaupt. Und wenn man auf die Straße geht und jemanden fragt, bitte sing die erste Klassikmelodie, die dir in den Sinn kommt, dann wird man mit ziemlicher Sicherheit diese Melodie, den Anfang hören.
Ja.
Aber zu Mozarts Lebzeiten war das ja noch gar nicht so berühmt, oder? Also wenn man sich so ein bisschen versucht, da hinein zu recherchieren, ich habe nichts gefunden, was irgendwie darauf hindeutet, dass es zu Mozarts Lebzeiten irgendwie wahrgenommen worden wäre. Es gibt keine Quellen, die von einer Aufführung berichten. Es gibt überhaupt nichts. Also wissen wir, ist es überhaupt aufgeführt worden zu seinen Lebzeiten?
Ja, es ist mit Sicherheit aufgeführt worden, weil es ist ein absolutes Gelegenheitsstück, offenkundig. Ein Gelegenheitsstück, das ihm wichtig war, sonst hätte er es nicht ins Werkverzeichnis eingetragen. Diese Sachen sind entstanden über Auftrag oder weil er jemandem eine Freude machen wollte, das gebraucht hat für irgendeine Festivität. Wir wissen halt nicht, welche. Es ist ja das große Rätsel dieser Zeit, sind die kurz danach entstandenen drei letzten großen Symphonien. Die schließt mit der Jupiter-Symphonie dann dieser Zyklus, wo wir bis heute nicht wissen, bei welcher Gelegenheit die überhaupt gespielt worden sind. Nur das, was frühere Biografen so romantisch verklärend gemeint haben, die hat er einfach für sich selber komponiert, um drei große Symphonien nie und nimmer. Das kann nicht stimmen.
Ja.
Dazu hat er gar keine Zeit gehabt.
Gut, aber ein berühmtes Stück war es wohl auch eher nicht, oder? Weil sonst gäbe es ja irgendwelche Überlieferungen.
Naja, wie gesagt, gespielt worden ist es. Wir wissen aber von den meisten dieser Stücke maximal, wo die Uraufführung war, bei welcher Gelegenheit, bei welcher Geburtstagsfeier. Das ist aus den Salzburger Divertimenti, wissen wir es ziemlich genau.
Mehr wissen wir über andere auch
aber
nicht.
Aber mehr, nein, okay. Da wissen wir nichts.
Im Film Amadeus gibt es eine Szene, wo Antonio Salieri, also der inszenierte Rivale Mozart, ganz neidisch wirkt, weil nicht er diese Melodie geschrieben hätte. Also hätte er sie ganz gern geschrieben.
Sicher so.
Nicht sicher, ob er sie gekannt hat. Es wurde offenbar laut Mozarteum erst um 1837 herum, also fast 50 Jahre nach Mozarts Tod, erstmals gedruckt, die kleine Nachtmusik.
Ja, das kann sein.
Ja. Ja, ja. Und den Siegeszug, also so die große Berühmtheit hat das Stück erst erlangt im 20. Jahrhundert, als es dann Aufnahmen und Rundfunk gab.
Ja, ja, und das Wunschkonzert.
Und das Wunschkonzert.
Ja, natürlich. Ja, ja.
Das ist dein Wunsch beim Wunschkonzert.
Ja, das ist schon ein wahnsinnig gutes Stück, wie wir jetzt gerade gehört haben. Ich meine, man kann da einfach, und du hörst es auch, es ist eben nicht so klipp-klapp, dass das einfach irgendwie so gestrickt ist, weil eben selbst das Rondo-Finale, das schon ein Rondo ist, weil dieses Thema irgendwie wiederkommt, erzählt aber noch viel mehr.
Ja.
Sowohl architektonisch, als auch natürlich inhaltlich, weil, wie du zuerst gesagt hast, man kann sich da ja eine Geschichte dazu vorstellen.
Ich bin jetzt jedenfalls vollgepumpt mit Hintergrundwissen für das nächste Wunschkonzert. Danke, Willi.
Bitte, liebe Katrin.
Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge über die kleine Nachtmusik.
Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns bitte 5 Sterne in der App, in der Sie uns hören.
Und über Post und Anregungen freuen wir uns auf podcast@diepresse.com.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.